Also ich finde es auch immer beeindruckend, dass egal wo Tiere im Einsatz auch sind, also auch in Altenheimen zum Beispiel, dass das ja auch zu beobachten, dass sie sich immer wieder Menschen auch suchen, denen es gerade nicht gut geht und dass ein Tier trotzdem auch empathisch, also bei Hunden ist es ja nachgewiesen, dass sie Empathie zeigen können und zeigen. Also deswegen unterschätzen wir, glaube ich, unsere Vierbeiner manchmal.
Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die Welt ein bisschen besser machen. Heute bin ich hier im Bayerischen Landtag in einem dieser vielen kleinen Besprechungsräume und ich sitze am Tisch mit meiner Kollegin Anna Schwamberger. Und wir sprechen heute unter anderem über psychische Resilienz, über Schule als Lebensort und wie man ihn gestalten kann, über Tiere und natürlich über die Oberpfalz, denn da ist die Anna her. Herzlich willkommen, Anna.
Ja, danke Kerstin für die Einladung. Sehr, sehr gern.
Anna, in den vergangenen Folgen habe ich mit Kollegen und Kolleginnen aus der Landtagsfraktion gesprochen, und zwar über Kulturpolitik mit Susanne Kurz zum Beispiel, über Sportpolitik mit Maxi Deisenhofer und über Kommunalpolitik mit Johannes Becher. Und alles hat immer irgendwie mit Sozialpolitik zu tun, mit Chancengleichheit, darüber, ob man gute Strukturen findet, die einen unterstützen. Und mit dir will ich heute über Schule und Schulpolitik sprechen, denn das ist ja eins deiner Themen hier im Bayerischen Landtag. Und für unsere Hörerinnen und Hörer, du bist jedenfalls eine der jüngsten Abgeordneten. Du bist Anfang 30. Du hast immer einen flotten Kurzhaarschnitt. Du trägst gern farbenfrohe Kleidung und verbreitest allein dadurch schon immer gute Laune, finde ich. Und an einem Arbeitsplatz, wo so viele im Landtag mit schwarzen und blauen Jacketts rumlaufen, dunkelblaue Blazer und schwarze Hosen sind jetzt normalerweise nicht dein Ding, oder? Ausgerechnet heute ist es anders.
Ich wollte gerade sagen, dann habe ich mich heute im Kleiderschrank vergriffen, heute ausnahmsweise mal in Schwarz. Aber ansonsten hast du recht, mir macht es Spaß, so ein bisschen aufzufallen. Einfach, man weiß, einem selber geht es ja auch gleich viel, viel besser, wenn man eben nicht in Schwarz und dunkelblau rumläuft, sondern auch mal was Gelbes oder Pinkes anzieht. Und ich muss gestehen, mir macht es einfach viel Freude.
Also mir fällt es immer total angenehm auf, wenn ich so rumgucke und dann sehe ich so viel schwarz, 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 blau, dunkelblau und dann sehe ich die Anna. Genau, und dann strahlt sie noch dazu. Also das gerade für unsere Hörerinnen und Hörer, damit ihr euch Anna ein bisschen besser vorstellen könnt. Anna, ich erlebe dich auch als sehr interessiert an anderen Menschen, an ihren Geschichten, an ihren Zielen. Und ist dieses Interesse an Menschen eigentlich auch der Grund, warum du dich dafür entschieden hast, Lehrerin zu werden?
Ich fange mal anders an. Ich bin in Bernau aufgewachsen,
Der Oberpfalz.
hauptsächlich bei meinen Großeltern sehr viel Zeit verbracht und die hatten ein Wirtshaus. Und mein Abend war eher immer am Stammtisch mit den Stammgästen Karten spielen. Also so bin ich tatsächlich aufgewachsen und ich liebe gute
Skat und
Geschichten.
Schafkopf?
Tatsächlich eher Neunerln und ich kann ein bisschen Schafkopf spielen, aber
Aha.
nicht besonders gut. Und ich mag wahnsinnig gern, wenn jemand gute Geschichten erzählt. Also ich bin selber gar nicht so eine gute Erzählerin, aber ich höre sehr gerne zu und das ist das, was mich an den Menschen begeistert. Und zur Lehrerin bin ich über ein bisschen anderen Weg gekommen. Ich war im Sport aktiv. Ich war Bogenschützin und habe dann dort
Bogenschützen,
ich habe den
cool.
Jugendleiter gemacht und habe dann gemerkt, ja, das mit den jungen Leuten liegt mir eigentlich ganz gut. Und so bin ich dann zu meinem Berufswunsch letztendlich gekommen.
Unterrichtest du jetzt auch Bogenschießen an der Schule oder hast du das, bevor du in den Landtag gekommen bist?
Ja, da ich ja gar nicht so viel unterrichtet habe, ging das ja gar nicht, weil das hätte ich sehr, sehr gerne gemacht. Es gibt ja diese Möglichkeiten, Sport nach eins zum Beispiel. Das hätte ich mir schon vorstellen können, aber so weit ist es ja nicht gekommen. Da ist ja 2018 die Wahl dazwischen gekommen und deswegen sitze ich jetzt mit dir hier am Tisch.
Genau, die ist ja sehr gut geendet. Genau. Und du gestaltest ja jetzt nach der Wahl in unserer Fraktion die Bildungspolitik mit und du bist auch stellvertretende Vorsitzende im Amt im Ausschuss für öffentlichen Dienst. Den halten viele für total langweilig. Ist der tatsächlich langweilig oder ist der cool?
Also ich mag ihn tatsächlich sehr, sehr gern, weil die Debatten sehr sachlich sind. Also ich bin ja noch im Bildungsausschuss, da ist es immer so emotional aufgeladen und alles ist so Drama, Drama. Das ist im ÖD nicht so. Und wir sind ein
tolles Team, also auch über die Fraktionsgrenzen hinweg. Also ich mag den Ausschuss sehr gern. Ich finde, das ist der Geheimtipp unter den Ausschüssen mit so ein paar Goodies auch, wie Maibock-Anstich und Wiesen im Herbst. Also
Ausschuss, wenn ich überlege, eine der wichtigsten Sachen in der Bildungspolitik, die wir durch jahrelangen Druck erreicht haben, ist ja A13 für Lehrerinnen und Lehrer an den Grundschulen und an den Mittelschulen. Also das, was die Gymnasiallehrerinnen und Lehrer schon lange bekommen haben, kriegen jetzt auch die Grundschullehrer und Grundschullehrerinnen, finde ich super. War das jetzt Thema im Ausschuss für öffentlichen Dienst, weil das Lehrpersonal öffentlicher Dienst ist, oder war es im Bildungsausschuss oder in beiden?
Hauptsächlich sind wir beschäftigt damit tatsächlich im öffentlichen Dienst. Also wir sind derjenige, der das hauptberät und mitberatend im Bildungsausschuss. Und ich bin so froh, dass wir das in der Legislatur jetzt endlich eintüten können. Ich bin gespannt, ob der Gesetzesentwurf noch kommt. Aber ich habe mal überlegt, wie oft ich alleine zu A13 gesprochen habe, und ich konnte es nicht mehr nachvollziehen. Also ich glaube, es geht schon an die zwischen 5 und 10 Mal allein zu der einen Thematik in einer Legislatur hin. Also es war schon nervenaufreibend auch. Ja.
Aber ich finde, da sieht man das zu Recht für den Geheimtipp öffentlicher Dienstausschuss, weil das ist eins der Themen und eins der wichtigsten Dinge, die erreicht wurden für ganz viele Menschen, und das wird in diesem kleinen öffentlichen Dienstausschuss gemacht. Also ich gebe es weiter, oder ich denke in der nächsten Fraktion drüber nach. Ich bin mit Herz und Seele Sozialpolitikerin, aber vielleicht wechsle ich das Pferd irgendwie.
Und Frauen brauchen wir. Ich bin die einzige Frau im Ausschuss.
Ernsthaft?
Das ist total traurig. Ja, ich halte hier die Fahne für uns hoch. Also unbedingt mehr Frauen, und was ich sehr schön am Ausschuss finde, du bekommst in alle Ressorts Einblick. Also du bist nicht nur im Familien- und Sozialministerium verankert, sondern du bekommst was aus diesem Ministerium, was aus dem Justizministerium. Also du hast dafür ein bisschen einen Querschnitt.
Vielleicht auch mal so für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wo wir jetzt eigentlich sind. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind im Landtag, im Maximilianeum, wunderschönes Gebäude. Und wir sitzen hier in einem kleinen Sitzungssaal, einem von diesen ganz kleinen Besprechungsräumen, 6 oder 8 Leute um einen ovalen Tisch rum. Und eigentlich ist es total karg eingerichtet. Also nichts mit Schickimicki hier, die Büroausstattung. Und wenn ich da an Büros in der freien Wirtschaft denke, das ist definitiv nicht vergleichbar. Und trotzdem, Landtag ist das, wo wir uns auch immer treffen und wo es eigentlich normalerweise total hektisch ist. Aber heute ist es, weil wir keine Plenarsitzung haben, relativ ruhig. Wir haben die Handys ausgeschaltet und eigentlich sitzen wir gerade irgendwie mal einfach nur entspannt rum. Das finde ich total cool,
das
oder?
Das ist super, ganz ungewohnt. Das kennt man eigentlich aus unserem Alltag ja überhaupt nicht. Ja. Also da ist es ja eher immer so ein Blick auf die Uhr. Oh, ich bin schon wieder 5 Minuten zu spät, und weh, du hast einmal Verzug in deinem Tagesablauf drin, das zieht sich bis in den Abend. Also das nervt auch ein bisschen an dem Job. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Also ich empfinde, am stressigsten ist eigentlich dieses permanente doppelt unterwegs sein. Also ich höre irgendwo zu und bin gleichzeitig am Handys Termine koordinieren und Sachen weiterleiten. Und also nicht die Sachen, wo ich jetzt viel Gehirnschmalz brauche, aber im Prinzip bin ich permanent am Handy, um was zu organisieren und nebenbei zu erledigen, während ich irgendwo zuhöre. Und das merke ich, das stresst mich manchmal schon total. Und wenn dann noch irgendwas von außen kommt, dann will noch der was von dir oder der was von dir. Oder wie neulich bei einer Podcastaufnahme, hat es im Nebenraum total gebumpert. Oder es kommt eine Durchsage, namentliche Abstimmung. Und dann stehst du irgendwie da und denkst, ich brauche nicht noch 3 Sachen dazu. Ne?
Ja.
Ja, dann frag ich es doch mal direkt. Wie fühlst du dich denn heute so auf der Skala von 1 bis 10? Wie voll ist denn dein Akku gerade?
Heute finde ich es total entspannt, weil mein Vormittag auch frei war. Also ich bin jetzt, du bist heute mein erster Termin. Das heißt, heute ist ein sehr entspannter Tag. Also ich würde sagen, heute kriegt er eine 8, weil das Wetter nicht so schön ist. Aber das ist halt nicht die Regel, leider. Also dass man sagt, ich habe jetzt mal irgendwie Zeit, um mal durchzuschnaufen. Ich habe den Vormittag genutzt, bin an der Isar entlang gelaufen und habe den Akku quasi vorher aufgeladen, damit ich mit dir hier fit für die Folge bin.
Also ich hatte heute schon einen Termin, allerdings der war sehr nett. Das war eine Schülerklasse und eine Stunde Gespräch mit einer Schülerklasse. Die hatten ganz viele Fragen zum Thema Bildungspolitik und so weiter, war schön. Wir waren allerdings 5 Abgeordnete von 5 Fraktionen. Da ging es dann so ein bisschen hin und her. Es ging dann auch über Atomkraft und über Energiepolitik und über Bildungspolitik und so weiter. Aber also die Themen, wo man so Aufreger hat zwischen den verschiedenen Fraktionen. Aber es war für die auch ganz spannend zu sehen. Und ich glaube, ich habe uns da ganz gut verträgt.
Ja, und ich finde, die Schülergruppen machen sehr viel Freude.
Total.
Also das finde ich auch was sehr, was den Alltag hier sehr abwechslungsreich dann gestaltet und mit den Schülerinnen und Schülern zu diskutieren, macht einfach schon Spaß.
Ja. Also mein Akku ist heute auch, würde ich sagen, gut beachtet. Ich muss noch eine Rede heute Abend vorbereiten nach den anderen Sitzungen
das
und so.
Das machst du doch locker.
Das kriege ich irgendwie noch hin, genau. Ansonsten stehe ich morgen einfach ein bisschen eher auf. Aber so generell, es sind ja nicht alle Tage so wie heute, sondern wir haben gesagt, die sind ja oft sehr stressig. Lässt du dich eigentlich dann auch stressen durch diese Hektik von außen oder kannst du von dem profitieren, was du in deiner Ausbildung zur Lehrerin gelernt hast? Also da ist ja auch super stressig. Also hast du so Mechanismen, wie man damit umgeht?
Ich antworte jetzt sehr ehrlich, ich musste das lernen. Aha. Also ich bin Anfang der Corona-Pandemie echt an die Wand gelaufen. Also ich war dann auch wegen Depressionen ja in Behandlung. Und du läufst und läufst und läufst. Und weil du dir deinen Terminkalender voll machst ohne Ende, weil du denkst, du musst denen noch gerecht werden und dem nächsten. Und dann kam dieser Zwangsstopp und der hat mich auch zwangsgestoppt. Und ich musste dann für mich einfach lernen, dass ich so nicht weitermachen kann. So kann ich den Job nicht machen. Und ich habe für mich jetzt einfach fest, ein Tag am Wochenende ist frei. Mhm. Fest. Ja, man muss Menschen absagen und man muss dann sagen, ich habe keine Zeit, aber da ist mir meine Gesundheit einfach wichtiger. Und auch der Montag ist bei mir sehr dem Team gewidmet und damit ich meine Sitzungen für die Woche vorbereiten kann. Also das sind so feste, freie Freiheiten, die ich mir genommen habe, weil ich gemerkt habe, sonst halte ich es nicht aus. Also und ich glaube, da muss halt jeder für sich herausfinden, wie er mit dem Job hier gut durchkommt. Und das ist ja auch das Schöne an der Arbeit. Wir können uns ja aussuchen, wie viel machen wir, was machen wir und was ist uns wirklich wichtig. Und wir dürfen uns aber das selber nicht vergessen. Und ich habe schon den Eindruck, dass die meisten Abgeordneten sich selbst immer hinten anstellen und ich glaube, das ist nicht gut.
Ja, ich hab mal entschieden, so gerade gegen Ende der Corona-Phase, wo relativ viel schon wieder offen war, wo man viel machen konnte und auch vorher schon, ich habe mich entschieden, dass ich versuche, oft wegzufahren, auch innerhalb von Deutschland, einfach mal 3 Tage Hamburg Museen angucken und dann setze ich mich abends ans Laptop oder sonst wo und ich habe auch mal eine Bürgersprechstunde in Corona, also in der Corona-Phase, da war es schon wieder fast rum, habe ich in Venedig gemacht. Das war cool, weil das war Ostern und wir hatten als Familie, hatten wir uns überlegt, wir würden so gern mal nach Venedig für ein paar Tage. Und dann saß ich da, es ist ein Traum, und dann saß ich da in diesem Raum mit den roten Plüschsofas und habe Bürgersprechstunde online abgehalten, war da voll dabei und war danach aber halt wieder in Venedig. Und mir ist es lieber, dass ich mal von woanders aus arbeite, als dass ich versuche, mir ganze Tage freizunehmen. Es ist lieber so, ich bin halb weg, aber dafür bin ich in der Zeit, kann ich ins Museum gehen, wann ich will oder mit jemandem Abendessen gehen oder ich besuche Freunde übers Wochenende, aber dann bin ich halt ein paar Stunden online oder telefonisch erreichbar und dann mache ich relativ viel, aber das tut mir gut, auch mal gerade Museen irgendwo anzugucken in einer anderen Stadt oder in Theater zu gehen oder so.
Einfach halt aus diesem Alltagstrott heraus, tut einem schon sehr, sehr gut. Und was mir noch sehr geholfen hat, war einfach ein Diensthandy, das man abends auch ausschalten darf.
Ja, ist richtig. Bei mir ist noch Fahrradfahren. Ich liebe Fahrradfahren und ich habe inzwischen Pedelec. Da ist das, sage ich vor allem deshalb, weil das Licht auch sehr gut ist. Mir macht die Nachtzeit überhaupt nichts mehr aus und ich fahre, bis ich zu mir bin, schon durch ziemlich dunkle Wege. Aber das Licht geht immer und gut. Das Pedelec ist fit, also nicht nur fit, sondern
fix unterwegs.
Ja, ja. Und da bin ich fix unterwegs und das brauche ich einfach, um abends mal den Mond zu sehen oder die Sterne oder draußen zu sein. Ne? Wie kamen wir denn drauf? Die eine größere Veranstaltung, die wir mal zusammen gemacht haben, erinnerst dich vielleicht noch dran? Mental Health Day am 10. Oktober, vielleicht vor 3 Jahren oder so. Da ging es um psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Erinnerst dich noch an unsere Veranstaltung
dazu? Natürlich. War super. Und du hast ja auch gute Kontakte hergestellt, die immer noch da sind. Also es ist
zum Bayerischen Jugendring, ne?
Ja, und auch zum Professor Romanus, nach Würzburg-Uni.
Genau, Kinder- und Jugendpsychiatrie, genau. Ja, genau. Die war eine super Veranstaltung. Wir machen auch viel mit dem Thema Mental Health zusammen. Und das Thema psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, das ist ja in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus gerückt, auch gerade bei Schulkindern. Und als Folge von Vereinsamung, von weniger Kontakten zu Freunden, man muss sich auch mal wieder bewusst machen, es gab in der Corona-Phase Kinder und Jugendliche, 7., 8. Klasse, da ist die Schule komplett ausgefallen. Dann waren die Eltern oder ein Elternteil, wenn sie nur einen Elternteil zu Hause hatten, in einem systemrelevanten Beruf. Zu Freunden gehen durften sie nicht. Die waren über Monate hinweg komplett allein zu Hause. Und das hat natürlich viel mit denen gemacht. Oder auch, dass in der Familie jemand krank geworden ist und so weiter. Jetzt bist du schulpolitische Sprecherin und kennst ja diesen Lebensraum Schule von allen Seiten. Und wie schaffen wir es denn, dass Schülerinnen und Lehrerinnen und Schulleiter und Leiterinnen möglichst resilient sind, dass sie Freude haben, in Schule zu gehen und nicht das Gefühl haben, die ganze Zeit unter Druck zu stehen?
Also ich finde die Frage berechtigt. Das ist mal das Erste. Und ich glaube, wir sind da noch nicht auf einem guten Weg. Und ich glaube, wir müssen unsere Haltung gegenüber Schule verändern, unsere Erwartungshaltung auch. Ich weiß nicht, wo ich war. Ich glaube, das war auf der Bildungstour, Veranstaltung zur Inklusion auch. Und da hat eine Teilnehmerin gesagt, ja, Inklusion scheitert doch eh, weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Krass. Also das war so die Aussage. Und als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, haben wir gedacht, ja, so Unrecht hat sie nicht. Mhm. Weil wir immer noch gepolt sind, du musst gute Noten haben, dann bekommst du einen guten Schulabschluss, dann bekommst du eine gute Ausbildung, dann bist du was wert. Mhm. Also das ist ja immer noch in Köpfen drin. Und ich finde das sehr traurig, weil wir dadurch Potenziale einfach auch liegen lassen, mhm, weil ich nicht erkenne, welche Talente die einzelnen Kinder und Jugendlichen einfach auch haben. Und inzwischen bin ich zu dem Schluss gekommen, ich glaube, wir müssen aufhören, die Kinder zu bewerten. Mhm. Also ich würde mal drüber nachdenken, ob wir nicht zumindest mal testen, Noten auszusetzen bis, mhm, zu einer bestimmten Jahrgangsstufe. Und das würde wahnsinnig viel Druck nehmen. Weil wenn ich nicht mehr gezwungen bin, also natürlich muss ich irgendwie als Lehrkraft dann wissen, wie ist meine Klasse ungefähr, wie ist der Leistungsstand, aber ich drücke keinen Stempel mehr drauf, sondern ich rückmelde, Mensch Lisa, du kannst das in Mathe schon sehr gut, aber hier musst du nachbessern und das fehlt bei der Note. Da steht halt die 3, 4 drauf.
Ja, ja.
Okay, passt, ist ja jetzt nicht ganz schlecht, aber die Schülerin, der Schüler hat keinen Anreiz, dass er sagt, ich verbessere mich. Und dadurch, dass wir immer auf Noten Wert legen, entsteht Druck auch in der Grundschule. Wir kennen das ja, Übertrittszeit war ja jetzt erst. Und ich würde mir mehr Schule als Ort wünschen, wo ich mich wohlfühle, mhm, wo ich gern hingehe. Mhm. Wo ich sage, ich treffe da meine Freunde, meine Lehrkraft ist begleitet mich auf dem, mhm, Weg, also weg auch so ein bisschen von diesem Denken, das ist eine Autoritätsperson, die irgendwie über einem, ja, steht, sondern die auch auf Augenhöhe mit den Schülerinnen und Schülern agiert. Und was wir nicht schaffen, ist einfach zu verknüpfen, Lernen, Bewegung, Freude, mhm, so ein bisschen Gelassenheit fehlt, ja, mir bei uns in den Schulen. Also manche machen das ja sehr, sehr schön, aber es ist schon immer noch alles so sehr geordnet und wenn du nicht ins Schachtelchen neipasst, ist halt immer ein Problem. Das würde ich mir wünschen, dass wir hier toleranter werden.
Aber genau dieser Druck, der war heute auch Thema mit dieser Schülerklasse, die heute da war. Da hat auch eine Schülerin direkt gefragt, die waren von der Realschule und sie hat direkt gefragt, wie ist denn das, wie kann man denn Druck wegnehmen oder was tun sie denn dagegen, dass auf den Schülerinnen und Schüler so ein Druck lastet. Und eine andere hat dann danach auch gesagt, warum kriegt man für bestimmte Arten von Einschränkungen, zum Beispiel Leserechtschreibschwäche oder so, Nachteilsausgleiche, aber für Prüfungsangst nicht. Und dann fing die Diskussion auch darüber an und ich habe auch gemeint, ich bin eh mal gespannt, wie das mit Prüfungen in Zukunft werden wird. Mit KI wird man nicht mehr die langen schriftlichen Hausarbeiten in den Fokus nehmen, vermute ich. Vielleicht mehr auf mündliche Prüfungen übergehen, was aber für jemanden, der Prüfungsangst hat, dann auch wieder schwierig ist, es sei denn, man kann zum Beispiel den Zeitraum selber mitbestimmen, dass man nicht an dem Tag, wenn man den Kopf gerade voll hat mit allen möglichen anderen Sachen, machen muss. Also das war ziemlich spannend, dass von den Schülern mehrmals das Thema Druck kam.
Ja, und die Schülerinnen und Schüler spüren es ja, ja, ja tagtäglich und es nimmt ja eher zu. Deswegen werden ja auch immer mehr Schülerinnen und Schüler krank.
Ja.
Also ich finde die Zahlen schon wirklich besorgniserregend. Ich meine, 30% schwirren ja immer so rum. Das ist ein Drittel der Klasse.
Ja.
Ein Drittel der Klasse, die sich psychisch belastet fühlt. Also es muss ja dann nicht zu einer Erkrankung führen.
Ja.
Aber bei 30 Kindern sind es 10.
Ja.
Also ich glaube, das muss man sich ja immer mal wieder vor Augen führen. Und da sehe ich aber halt keine Bewegung bei uns im System und auch politisch nicht gewollt von der CSU und auch den Freien Wählern nicht. Da ist alles so, wie es ist super. Und man beruft sich dann immer auf PISA und sagt, ja, wir sind doch hier eigentlich super. Aber der Blick in die also meine großen Vorbilder sind die skandinavischen Länder, mhm, die sind besser als wir.
Ja.
Und die geben zum Beispiel bis zur 8. Klasse keine Noten.
Ja. Ja, und ich finde auch, man muss drüber nachdenken, die Schule als Lebensort auch mehr zu gestalten, von der Möblierung und so. Also wenn du mittags in den gleichen Räumen sitzt wie vormittags auf den gleichen Holzstühlen oder du hast coole, bunte Sitzlandschaften mit individuellen Arbeitsplätzen oder mit Gruppenarbeitsplätzen oder wo du einfach Theater machen kannst oder egal was.
Ja, oder dich auch mal zurückziehen kannst, ja, wenn du mal deine 5 Minuten für dich brauchst. Und das leisten die meisten Schulhäuser bei uns nicht. Also es gibt jetzt, ich war ja mit der Uschi auch unterwegs, mhm, und haben uns Schulbauten angeschaut. Es gibt auch in Bayern sehr, sehr gute Lösungen, aber die Regel ist es halt nicht.
Naja. Aber Schule, die Arbeitsbedingungen betreffen ja nicht nur die Schüler, Schülerinnen, sondern auch die Lehrer und Lehrerinnen. Und da frage ich mich, gut, wir haben einen Lehrerinnen- und Lehrermangel, aber ich frage mich, ob Lehrer, Lehrerinnen nicht erst recht krank werden, denn an bestimmten Schularten dürfen sie ihre Arbeitszeit ja nur noch unter ganz engen Voraussetzungen überhaupt reduzieren. Das heißt, für die meisten gilt, mindestens 90% der Arbeitszeit einbringen zu müssen. Und die Möglichkeit, durch langjähriges Ansparen von Stunden eine Auszeit sich anzusparen, Sabbatical, wird eingeschränkt. Kriegst du mit, wie das auf die Lehrkräfte wirkt?
Naja, das Piazzolo-Paket, also eine Stunde Mehrarbeit in der Grundschule und Einschränken der Altersteilzeitmöglichkeiten hat unterm Strich nichts gebracht. Die Krankenzahlen sind halt nach oben gegangen.
Ja.
Ja, super. Dann werden meine Lehrkräfte halt krank. Also das kann man an den Zahlen schlicht einfach sehen. Und ich verstehe, gerade im Grund- und Mittelschulbereich wollen ganz viele nicht Vollzeit arbeiten. Also gerade im Grundschulbereich haben wir 70% Teilzeitquote. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Lehrkräfte oder vor allem die Lehrerinnen sind im Grundschulbereich einfach selbst Kinder haben.
Mhm.
Und deswegen ihre Arbeitszeit reduzieren. Aber es reduzieren auch Menschen, gut, es wurde jetzt eingeschränkt, aber eigentlich hatten mal Menschen reduziert, weil sie ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht werden.
Ja, ja.
Die müssen,
das kenne ich. Ja, ja.
Die müssen 28 Stunden unterrichten, die müssen vorbereitet werden, nachbereitet. Und das haben die einfach nicht mehr geschafft und deswegen Unterrichtszeit reduziert.
Und sind psychisch stabil, solange sie ihre Arbeitszeit reduzieren können und dann mit ihrem Ergebnis zufrieden sind. Da kenne ich einige, die haben sich bei mir auch schon beschwert und sagten, ich kann nicht 28 Stunden pro Woche. Da bin ich keine gute Lehrerin und mir selber geht es überhaupt nicht gut dabei. Das funktioniert nicht.
Genau.
Und die haben ja jahrelang auf Gehalt verzichtet dafür. Die haben mir nicht gesagt, ich bin irgendwie halb erwerbsunfähig, sondern haben einfach aus freien Stücken auf Gehalt verzichtet, um ihrem eigenen Anspruch und ihren Schüler, Schülerinnen gerecht zu werden. Und die fallen reihenweise aus.
Ja. Und das ist traurig, dass wir hier nicht schaffen, Lehrkräfte auch zu entlasten. Also es wird ja relativ einfach gehen, die Verwaltungskräfte einfach aufzustocken, dass man sagt, okay, Lehrkräfte müssen nicht mehr irgendwelche Klassenlisten abhaken und Geld einsammeln. Oder auch Pausenaufsichten kann man durch pädagogisches Personal ja ergänzen. Also wo ich einfach sage, okay, auch eine Lehrkraft hat vielleicht am Vormittag mal eine Viertelstunde Pause verdient. Ja.
Das war ein Punkt, da war ich neulich bei einer Veranstaltung von einem Lehrerverband, Lehrerinnenverband, und da ging es auch darum, was man verändern könnte, gerade um die Belastung fürs Personal zu reduzieren. Und ich habe gemeint, Pausenaufsichten müssen nicht generell Lehrkräfte machen. Schule brauchen ein Budget, um Pausenaufsichten finanzieren zu können zum Beispiel oder die Aufsicht vor der Schule.
Ja, diese halbe Stunde auch der Vormittag, also früh.
Klar ist es nett, wenn Lehrer und Lehrerinnen, die Schüler kennen, das machen, aber wenn die eh am Limit sind, macht es keinen Sinn, ihnen damit noch die zu größten Teil unpädagogischen Aufgaben aufzudrücken zusätzlich.
Genau.
Ja, ja. Also es ist echt spannend. Aber gut, gehe ich nochmal zurück, woraus du so deine Power ziehst. Also du liebst das Zusammensein mit Tieren, du reitest gern und gut und hast du nicht sogar einen Hund oder so?
Sogar zwei inzwischen. Oh. Wir haben im Januar ist noch eine Golden Retriever Dame bei uns eingezogen. Ja. Also ich habe jetzt zwei Pferde und zwei Hunde. Also ja, Vierbeiner begleiten mich seit meiner Kindheit.
Und ziehst du da auch wirklich Kraft draus oder ist es mehr Aufwand? Weil ich meine, es ist nicht einfach, zwei Pferde und zwei Hunde zu versorgen. Also ich habe kaum eine Katze auf die Reihe gekriegt, seit ich im Landtag bin.
Also alleine wird es tatsächlich nicht gehen. Also das gehört schon einmal zur Ehrlichkeit dazu. Ich habe, meine Eltern haben ja den Stall selber. Also das heißt, die Pferde sind gut versorgt. Ich habe auch jemanden, der sie reitet, wenn ich nicht da bin. Und der Hund ist, der eine Hund ist bei meinen Eltern und die neue ist bei meinem Freund zu Hause. Also ohne die Menschen würde es nicht gehen. Also ich kann den Hund ja nicht in den Landtag mitnehmen. Wobei ich mir manchmal denke, so ein bisschen so als Stimmungs- oder wie sagt man, zur Beruhigung der Stimmung wird das wahrscheinlich manchmal schon beitragen.
Ja.
Aber das geht nicht und da zu Terminen nicht. Also wo es geht, nehme ich sie manchmal tatsächlich schon mit, aber eigentlich schaue ich, dass die daheim bleiben kann.
Also wir hatten ja auch früher Katzen, die uns zugelaufen sind und dann hatten wir Katzen, die wir übernommen haben für ein halbes Jahr, weil die Besitzer ins Ausland gegangen sind für ein halbes Jahr. Da hatte ich schon überlegt, kommen die wieder oder nicht? Sie haben aber ihre Katzen wieder geholt. Das war gut und es war cool, Katzen irgendwie für ein halbes Jahr zu haben.
Befristet.
Genau, befristet. Dann waren wir auch wieder mal ganz froh, wenn man sich nicht immer drum kümmern muss, wer kümmert sich denn um die Katze, wenn man mal irgendwie zwei Tage nicht da ist. Aber ich finde das total faszinierend, wenn jemand so eine intensive Beziehung auch zu einem Tier hat. Also ich meine, zu einer Katze hat man nicht so eine intensive Beziehung. Da sagt die Katze, nö, ich mache, was ich will.
Genau.
Aber in der ersten Podcast-Staffel, da habe ich einen Pfarrer Burkhard Hose interviewt. Da ging es ja vor allem um Menschen aus dem kirchlichen Bereich, die sich total engagieren und die Welt besser machen. Und da ist einer, den kenne ich seit 30 Jahren, Pfarrer Burkhard Hose, der ist auch ziemlich breit bekannt. Und der hat einen Hund, seit ich ihn kenne, also zwischen der dritte und der war immer unterm Tisch. Und egal, ich habe mich immer gefreut, wenn ich zu Veranstaltungen oder zu Gremiensitzungen mit ihm kam, weil es war immer ein Hund dabei. Und das hat die Atmosphäre in dem Raum so verändert. Und auch an Schulen, Therapiehunde oder bei Pflegeheimen oder Seniorenwohnungen. Ne?
Ja, mehr davon. Also vielleicht auch ein kleiner grüner Erfolg in der Legislatur. Ich glaube, das ist ein bisschen untergegangen. Ich habe mich für den Einsatz von Schulhunden auch eingesetzt und dass es da klare Regeln auch gibt, dass nicht jeder Hund in die Schule darf, weil das finde ich auch ganz wichtig. Und jetzt gibt es klare Kriterien vom Ministerium. Es
cool.
ist auch gewünscht. Ja. Also ich muss sagen, es werden immer mehr. Und das, die Schulen, die es machen, also ich habe jetzt vor allem Mittelschulen erlebt, wo Lehrkräfte sich da auf den Weg gemacht haben, da ist das halt super. Den Kindern tut es so gut und als Pferdefreundin total verrückt. Es gibt eine Schule in Niederbayern, die hat Pferde im Einsatz und zwar heißt das Ganze Legasthenie am Pferd. Also Pferde helfen LegasthenikerInnen mit ihrer Beeinträchtigung klarzukommen. Und das fand ich total spannend. Und da können wir uns ein Scheibchen von den Österreichern abschneiden. Die machen nämlich das viel, viel besser als wir.
Also ich weiß, dass eine Schule bei uns in der Region jetzt angefangen hat mit einem Hund an der Schule. Das wird darauf zurückzuführen sein. Wo du Pferde sagst, ich bin ja ein totaler Fan von Ostwind-Filmen, ne?
Also, oh Gott.
Ja, das darfst du eigentlich keinem sagen, der irgendwie echt reitet. Aber ich finde so dieses Bild, wenn Reiter, Reiterin mit dem Tier quasi eins sind und dann noch eine schöne Landschaft außenrum, egal ob es jetzt am Meer entlang reitet oder über die, aber diese Einigkeit von Mensch und Tier, dieses sich nur aufeinander konzentrieren, das löst mir schon beim Zuschauen Glücksgefühle aus. Ich weiß nicht, wie das bei einer Reiterin ist.
Also es ist tatsächlich so, also wenn ich jetzt von meiner Stute ausgehe, die Goldi ist jetzt 16, also die ist bei uns auf die Welt gekommen und ich habe die seit 16 Jahren. Und manchmal denke ich mir so, die ist wie ich. Mhm. Also wir sind charakterlich uns sehr ähnlich geworden und wir verstehen uns nicht immer gut.
Wie ein altes Ehepaar.
Ja, aber wir verstehen uns nicht immer gut.
Sie zeigt einem manchmal auch den, den Huf und sagt, du kannst mich mal, aber es ist tatsächlich schon so, gerade wenn es einem nicht gut geht, und da finde ich auch meine Lady, die eigentlich Streicheleinheiten fürchterlich findet, wenn es einem nicht gut geht, dann steht sie da und sagt, okay, hey, ich bin da, ich lasse das jetzt über mich ergehen, ich brauche jetzt diese Streicheleinheit von dir auch, und dann geht es einem besser. Und es ist schon so, es gibt nichts Schöneres als im Sommer oder gerade im Frühling, jetzt, wo wieder alles grün wird, auszureiten und einfach draußen zu sein. Und ich lasse dann auch tatsächlich das Handy zu Hause. Man sollte es nicht machen, aber ich lasse es zu Hause, weil ich sage, das ist meine Stunde.
Ja, ja, glaube ich.
Und da kannst du die Seele baumeln lassen. Das ist ja total entspannend.
Aber du sagst so, Tiere und einem gut gehen, also eine der Katzen, die wir hatten, die war uns zugelaufen, wie gesagt, und war auch schon erwachsen, als sie zu uns kam, hat am Anfang so ein bisschen gefremdelt, aber die hat irgendjemand ausgesetzt und dann ist er halt bei uns geblieben, hatte auch noch ein Baby dann. Und ich weiß noch genau, unsere Kinder waren da ja noch kleiner, wenn die eine Tochter sagte mir irgendwann, wenn es mir nicht gut geht, dann kommt die und legt sich auf meine Brust, Nase an Nase, bis ich eingeschlafen bin. Ja. Und dann geht sie raus. Und das stimmt.
Ja.
Und dann denke ich mir, was kann dieses Tier erfüllen? Das ist schon cool.
Aber, ja. Ja. Also ich finde es auch immer beeindruckend, dass egal wo Tiere im Einsatz auch sind, also auch in Altenheimen zum Beispiel, das ist ja auch zu beobachten, dass sie sich immer wieder Menschen auch suchen, denen es gerade nicht gut geht, und dass ein Tier trotzdem auch Empathie, also bei Hunden ist es ja nachgewiesen, dass sie Empathie zeigen können und zeigen. Also deswegen unterschätzen wir, glaube ich, unsere Vierbeiner manchmal. Und manchmal sind Vierbeiner leichter als Zweibeiner.
Ja, das kann auch sein, das ist richtig. Das kommentiere ich jetzt nicht länger. Wir haben noch eine Abschlussfrage an dich. Wir hatten am Anfang mit Resilienz und so weiter angefangen und viel über Entspannung geredet und Möglichkeiten, wie man machen kann, dass es einem besser geht. Was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen? Ein Ort oder eine Tätigkeit, bei der man sich so richtig entspannen kann? Also ist es ein Besuch im Knopfmuseum in Bernau oder ist es mit dem Hund spazieren gehen oder reiten? Und wenn ja, wo am besten?
Also natürlich lohnt sich der Weg nach Bernau immer. Und wer sich auf den Weg macht, der soll mir Bescheid sagen, dann gibt es einen Kaffee bei mir. Aber wenn es mir nicht gut geht, was tatsächlich hilft, sind Momente für einen alleine. Und bei mir ist es tatsächlich so, wir haben so, ja, wie sagt man denn, ein kleines Dorf, da geht es dann in den Wald rein, der ist ein schöner Mischwald auch. Und da mit dem Hund dann unterwegs, das ist mal was mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringt. Und was wir in unserem ganzen Alltag vergessen, ist, sich am Abend vielleicht mal kurz zu überlegen, was heute gut war.
Kennst du das mit den Bohnen in der einen Hosentasche und in der anderen Hosentasche?
Ja, also genau, also entweder das oder du schreibst dir am Abend einfach mal drei Dinge auf, die heute gut waren. Vielleicht sind manchmal nur Kleinigkeiten. Also gerade jetzt im Frühling finde ich halt super, wenn du diese kleinen Vögelchen wieder überall rumhüpfen siehst. Und dafür haben wir so ein bisschen den Blick verloren. Vor lauter, ich muss noch zu dem Termin, das muss ich leisten, und wir hängen viel zu viel digital rum. Also mein Geheimtipp ist, Handy weglegen, und zwar ganz aus. Und das tut mir persönlich am meisten gut.
Ja, das ist ein guter Tipp. Und ich will nur kurz noch erklären, was es mit den Bohnen in der Hosentasche ist. Also wenn man früh sich, was weiß ich, 10 Bohnen in die linke Hosentasche tut oder 10 kleine Steinchen oder Murmeln oder sonst was. Und im Laufe des Tages, immer wenn was Schönes war, tut man eine von der linken in die rechte Hosentasche. Und dann am Abend überlegt man sich, was war das denn jetzt alles, weshalb ich die Murmel da rein habe. Und das ist auch so, dann kann man sein Zettelchen dann beschreiben und das kann man sich dann aufheben. Das passt ganz gut. Und ein letzter Satz noch dazu. Ich fand es total schön, was du jetzt beschrieben hast, was man machen kann, und um zu entspannen, und was du einen guten Tipp findest. Da fällt mir ein, in einem anderen Interview, das ich mit Johannes Becher geführt habe, hier mit einem anderen Gespräch, der hat gesagt, man muss überhaupt nicht weit weggehen. Das reicht der Spielplatz nebenan. Hauptsache irgendwo, wo man Leute trifft, mit denen man mal ratschen kann.
Auch das, ja.
Und das ist auch so eine, also ich glaube, da gibt es die verschiedensten Tipps, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer.
Vielleicht haben ja auch deine Hörerinnen und Hörer noch einen guten Tipp.
Genau, genau. Und irgendwann kommt vielleicht auch noch die dritte Staffel, dann habe ich wieder was völlig Neues, dann frage ich wieder ganz andere Leute. Ich sage, erste Staffel Leute aus dem kirchlichen Hintergrund, zweite Staffel Leute aus dem politischen Hintergrund. Bin mal gespannt, vielleicht schreiben unsere Hörerinnen und Hörer mir auch, was sie sich so als dritte Staffel wünschen. Anna, herzlichen Dank. Es war super schön mit dir heute.
Sehr gerne.
Freue mich. Und wir sehen uns gleich wieder in Sitzungen. Ja.
Eine Produktion von MiMiMi Media.